Wir sind in Jesaja 9. Wir sind da bis Vers 6 gekommen letztes Mal. Deswegen machen wir heute in Vers 7 weiter.
Letztes Mal hatten wir leider kein Auto. Schon dunkel auch mit dem Rad kommen. Naja.
Dann spulen wir nochmal zurück. Wollte ich sowieso machen. Auf Vers 5, diese wunderbaren Verse. Wir hatten wieder ein Fenster hier, eine Prophetie auf den verheißenen Messias. Und da wird uns gesagt, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Göttlichkeit Jesu hier. Vater der Ewigkeit, die Einheit auch mit dem Vater, die wir hier sehen. Fürst des Friedens. Das, was Jesus gebracht hat, Frieden mit Gott. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird es tun. Also diese wunderbare Herrschaft des verheißenen Messias. Haben letztes Mal viel zu wenig Zeit mit den Versen auch verbracht eigentlich. Da ist so viel drin. Und das soll unser Leben eigentlich prägen. Das ist die Realität. Dass er unser Herr sein will und auch zu sehen, wer er ist. Dass er ein wunderbarer Ratgeber ist. Das, was wir hier haben in unserem Buch hier vor uns, ist ein wunderbarer Rat und er ist ein starker Gott. Und wenn wir mit ihm sind, dann ist er mit uns. Also da können wir auch Zuversicht haben. Er ist ein Vater. Wir dürfen Papa zu ihm sagen. Er will Frieden bringen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, hat Jesus gesagt, und ich werde eurer Seele Ruhe geben, ich werde euch Frieden geben. Und dann geht es wieder hier zurück in Vers 7. Eigentlich haben wir hier eine Beschreibung, was passiert, wenn Menschen sich nicht von dem Messias beherrschen lassen. Und so haben wir wieder ein Gerichtswort über Israel, über das Nordreich. Warnung vor dem Gericht, das Gott durch die Assyrer gebracht hat. Und wir werden da relativ schnell durchgehen. Das spannendste Kapitel heute ist Kapitel 11. Da werden wir die meiste Zeit damit verbringen. Wir haben hier 1, 2, 3, 4 Gerichtsworte über Israel, über das Nordreich. Am Ende von jedem Absatz haben wir diese Phrase: Bei all dem wendet sich sein Zorn nicht ab, noch ist seine Hand ausgestreckt. Und was denkt ihr, worüber Gott so zornig ist? Was ist das Erste, worüber Gott zornig ist? Oder was Gott nicht ausstehen kann?
Götzendienst. Und dass sie nicht Buße oder unbußfertige Leute sind.
Ja, okay, Götzendienst, keine Götter neben mir haben, ja. Aber die Ursünde eigentlich, die Wurzel von allem ist Stolz. Das war der Fall Satans, ne? Stolz und Hochmut. Und Gott hasst es. Geht so weit, dass Gott hier ein geistiges Gesetz aufstellt und sagt, Gott widersteht dem Hochmütigen. Also wenn du stolz bist, wenn du hochmütig bist, wenn du arrogant bist, Gott widersteht dir. Aber dem Demütigen, dem gibt er Gnade. Und das heißt auch, demütigt euch selbst vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Also immer wieder betont, ganz wichtig. Und wir sehen hier eigentlich das Resultat von Stolz, von Hochmut seines Volkes, dass sie eben diesen Herrn, diesen Herrscher, den Friedefürst den Vater der Ewigkeit, dem Herrscher auf dem Thron Davids, dass sie diesen ewigen Gott abgelehnt haben und nicht gehört haben auf ihn. Und deswegen dieses Gerichtswort, ein Wort sendet der Herr gegen Jakob und in Israel fällt es nieder. Und das ganze Volk erkennt es, Ephraim und die Bewohner von Samaria, also der Hauptstadt des Nordreiches, Israel. Ephraim war der größte Stamm, deswegen wird Israel auch oft Ephraim genannt. Die in Hochmut und mit überheblichen Herzen sagen, das ist die Wurzel des ganzen Problems. Das ist die Ursache von Götzendienst eigentlich. Ne? Die Leute sagen, hey Gott, wir brauchen dich nicht, wir wollen dich nicht. Du bist uns nicht gut genug. Oder hey, wir brauchen dich nicht, wir kriegen das auch selber hin. Das war so diese Herzenshaltung, die Israel hier hatte. Und ich meine, es ist überführend, wie oft denken wir so oder fallen so in dieses Denken rein. Ne? Wir haben da sogar Sprichwörter in unserer Kultur. Also gerade die Deutschen sind ja Macher. Ne? Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Ne? So dieses Denken, diese Unabhängigkeit. Und wir kriegen das manchmal so richtig schön hin, sogar Gemeinde selbst zu bauen und die Welt aus eigener Kraft für Gott zu erreichen und all diese Dinge, wo wir in diese Selbstgenügsamkeit reinfallen, in diese Selbstgefälligkeit auch. Und es ist Hochmut, es ist Stolz. Es gibt so viele Formen davon, ne? Wenn immer wir meinen, wir wissen es besser, als was Gottes Wort uns sagt. Okay, Gott, du sagst mir zwar das, aber ich will das und ich glaube, das ist besser und ich ziehe das durch, obwohl du mir was anderes sagst. Ist Hochmut, ist Stolz. Wenn immer wir uns in den Mittelpunkt stellen und wir denken, wir sind so toll und so stark und so großartig und alle müssen auf uns hören und wir sind so weise und es ist ein Desaster eigentlich. Und das Volk ist hier hochmütig und sie sagen, die Ziegelsteine sind gefallen, aber mit Quadern bauen wir auf. Die Sykomoren sind abgehauen, aber wir setzen Zedern an ihre Stelle. Und Zedern waren das begehrteste Holz, die begehrtesten Bäume. Also sie sagen, okay Gott, wir brauchen dich nicht wirklich, du reißt zwar nieder, aber wir bauen es wieder auf und zwar besser. Und er sagt aber im Vers 10, also sie sind hochmütig und sagen, Herr, wir kriegen das besser hin als du und wir sind die Tollen, wir sind die Macher, wir brauchen dich nicht. Doch der Herr wird die Gegner, nämlich Rezin, das ist der König von Assur, übers erhöhen und seine Feinde aufstacheln. Aram von Osten und die Philister von Westen, die werden Israel fressen mit vollem Maul. Bei alledem wendet sich sein Zorn nicht ab und noch ist seine Hand ausgestreckt. Also immer wieder diese Wiederholung dieser Phrase, das ist Poesie. Also Hochmut und Stolz, Selbstgenügsamkeit, eine gottlose Selbstgenügsamkeit. Vers 12, aber das Volk kehrt nicht um zu dem, der es schlägt. Gott ist ein guter Gott, er liebt uns. Im Hebräerbrief lernen wir einen Vater, der seine Kinder liebt, der züchtigt sie. Und das tut Gott in unserem Leben, wenn wir hochmütig sind und stolz und widerstrebend sind gegen ihn und sein gutes Wort. Und er tut es auch mit seinem Volk. Und er hat es normalerweise damals in der Geschichte Israels getan, dass er einfach Feinde die Überhand hat haben lassen und gegen sie gebracht hat. Aber das Volk kehrt nicht um zu dem, der es schlägt. Sie reagieren nicht auf die Züchtigung und den Herr der Herrscher suchen sie nicht. Also wir suchen nicht Gott Selbstgenügsamkeit. Wir brauchen seine Führung nicht. Wir kriegen das selber hin. Da haut der Herr von Israel Kopf und Schwanz ab. Bild eines Tieres. Nationen werden ja öfter mal in der Bibel als Tiere dargestellt, als ein vertrautes Bild. Palmzweig und Binse an einem Tag. Und wir müssen auch gar nicht lang rumraten, was damit gemeint ist mit Kopf und Schwanz. Der Älteste und Angesehene, er ist der Kopf. Und der Prophet, der Lüge lehrt, er ist der Schwanz. Denn die Führer dieses Volkes werden zu Verführern, also die Führer werden zu Verführern, genau das Gegenteil, wozu sie berufen sind. Und die von ihnen Geführten zu Verwirrten. Also diese gottlose Selbstgenügsamkeit und Unabhängigkeit zu ihm führt hier bei den Ältesten, bei den Leitern dazu, dass sie im Wesentlichen ihr eigenes Ding drehen und bei den Propheten, dass sie ihre eigenen Worte aussprechen, dass sie lügen. Und Johannes im Neuen Testament waren davor, oder? Erster Johannesbrief kann ich dran denken. Man sagt, es sind viele falsche Propheten ausgegangen in dieser Welt. Viele Geister. Glaubt nicht jedem Geist, der da kommt, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Vielleicht habe ich mir das sogar aufgeschrieben. Naja, wer kennt die Stellen, gell? Erster Johannesbrief ist das. Und hier haben wir, wenn die sich nur an das halten würden, was er gerade davor gesagt hat. Hey, wir haben einen wunderbaren Gott. Er ist der Herrscher, er will herrschen. Und sie haben gesagt, nee, wollen wir nicht, wir sind schlau genug, wir wollen unser eigenes Ding drehen. Und dann lesen wir, er ist ein wunderbarer Ratgeber. Wir haben wunderbaren Rat. Aber hier, die haben auch wieder gedacht, na, wir sind weiser und die Propheten, die dem Volk eigentlich Gottes Rat, aus Gottes Wort geben sollten, die fangen an, ihren eigenen Cent weiterzugeben. Das sehen wir heute auch oft. Ne? Kann heute nicht mehr davon ausgehen, auch wenn man zu einem christlichen Seelsorger geht, dass man wirklich einen gottesfürchtigen Rat bekommt oder einen Rat aus Gottes Wort. Sehr viel ist einfach nur ja, Psychologie heute und Leute erzählen, was sie denken, was gut ist. Aber Leute, wenn wir wirklich Rat haben wollen und Weisheit haben wollen für unsere Ehen, für unsere Kinder, ich meine, die sind ohne Betriebsanleitung gekommen. Leider, die Kids, ne? Woher kriegen wir Weisheit? Und Leute haben alle möglichen Ratschläge, was Leute sagen, wie du deine Kinder erziehen sollst oder sie nicht erziehen sollst und wie eine Ehe gut funktioniert oder nicht funktioniert und auch für alle anderen Lebensbereiche. Leute haben so ihren Senf, menschliche Weisheit. Und es ist ein Verlust für uns, wenn wir dahin rennen und Gottes Rat ignorieren, weil wir wissen, dass was Gott uns sagt in seinem Wort, ist das absolut Beste. Und das ist auch meine Erfahrung. Wenn ich höre auf ihn, selbst wenn ich es manchmal nicht verstehe, aber wenn ich einfach auf das höre, was er sagt, dann ist es gut und ist es heil. Und wenn ich denke, ich weiß es besser und drehe so mein eigenes Ding, dann falle ich auf die Schnauze und tue mir irgendwie weh. Und also unnötig. Wir haben einen wunderbaren Ratgeber und das sollte für uns Christen eigentlich das Erste sein, wenn wir irgendeine Frage haben oder irgendein Problem haben oder irgendeine Meinungsverschiedenheit haben. Wer soll die Gemeinde leiten oder wie soll das und das genau aussehen und bla bla bla. Die erste Frage sollte sein, was hat Gott? Was hat Gott in seinem Wort? Weil er ist der wunderbare Ratgeber. Das, was er uns sagt, ist wirklich gut und es funktioniert wirklich. Er ist der Konstrukteur. Und wenn er in der Betriebsanleitung uns sagt, wie das Auto am besten funktioniert, mit Diesel und nicht Benzin, dann wäre es dumm, wenn wir Benzin tanken, weil das macht es eigentlich nur kaputt. Aber so dieser Stolz, wir hören nicht auf Gottes Rat und fangen an, so ihr eigenes Ding zu drehen. Die Leiter denken, ja, wir sind ja die, auch so eine typisch weltliche Einstellung oder steht sogar in unseren Verfassungen drin. Ne? Wir sind ein souveräner Staat und solche Sachen. Ne? Wer ist souverän in diesem Universum? Nur einer und das ist Gott. Und alles andere steht unter ihm und auch unter seinem Wort. Eigentlich. Es gab in der Zeit der Reformation einen sehr schlauen Mann, Samuel Rutherford hat er geheißen. Der hat gesagt, Lex Rex, also das Gesetz ist König. Im Gegensatz zu dem, die absolutistischen Herrscher haben damals gesagt, der König ist das Gesetz bin ich, ne, Ludwig der 14. Und er hat im Gegenzug dagegen gesagt, nee, das Gesetz ist König. Das ist umgekehrt und er hat Gottes Wort damit gemeint, natürlich. Also Gottes Wort. Und bei all dem, oh, wir sind noch nicht fertig, gell? Darum wird sich der Herr über dessen junge Männer nicht freuen und über seine Waisen und Witwen wird er sich nicht erbarmen, denn sie alle sind Gottlose und Übeltäter und jeder Mund redet Torheit. Also diese Torheit, nicht auf den Herrn hören, das fängt bei den Leitern an und bei den Propheten. Und am Ende ist das ganze Volk gottlos und Übeltäter und sie reden Torheit. Bei all dem wendet sich sein Zorn nicht ab und noch ist seine Hand ausgestreckt. Denn die Gottlosigkeit brennt wie Feuer. Also hier nichts, es geht immer weiter bergab, ne? Diese Gottlosigkeit, ein gottloses Leben, also ein Leben ohne Gott, wo wir nicht auf Gott hören, was Gott sagt, oder nicht nach Gott fragen oder ihn nicht unser Leben beherrschen lassen. Wenn wir Gott so verbannen aus unserem Leben, die logische Konsequenz ganz natürlich ist ein gottloses Leben, ein unmoralisches Leben, ein Leben, das nicht nur uns selbst zerstört, sondern auch andere und anderen wehtut. Denn die Gottlosigkeit brennt wie Feuer. Dornen und Disteln verzehrt sie und zündet in den Dickichten des Waldes, dass sie emporwirbeln als hoch aufsteigender Rauch. Durch den Grimm des Herrn der Herrscharen ist das Land verbrannt und das Volk ist wie ein Fraß des Feuers geworden. Also Gottes Gericht, er hat eine gottlose Nation über Israel gebracht, weil sie gottlos waren. Keiner hat Mitleid mit dem anderen. Wir sehen die Einstellung. Deswegen in 10 Geboten, erste wichtigste Gebot ist, du sollst Gott lieben mit allem, was du bist. Und dann das nächste ist, lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Aber wenn du Gott nicht liebst und ihn nicht achtest, dann wirst du auch deinen Nächsten nicht lieben. Und hier eine ganz logische Konsequenz aus ihrer Ablehnung von Gott und ihren eigenen Weisheit und menschlichen, irdischen Rat und all dem ist, dass sie kein Mitleid mehr miteinander haben. Und man verschlingt zur Rechten und hungert und man frisst zur Linken und wird nicht satt. Jeder frisst das Fleisch seines Nächsten. Also ein starkes Bildwort auch. Wir haben gelebt auf Kosten der anderen. Es war dann wirklich wörtlich so, dass während diesen Belagerungen die Israeliten wirklich teilweise zu Kannibalen geworden sind, weil sie so einen Hunger hatten. Und auch das sehen wir in den Prophetenbüchern beschrieben, auch später in Jerusalem dann. Dass die Frauen sich streiten und sagen, hey, wir haben ihr Kind aufgegessen und dann wollten wir am nächsten Tag das andere von der anderen essen und die wollten es nicht hergeben. Und ich meine, absurd, verrückte Dinge. Im Neuen Testament, Jakobusbrief ist es auch. Ne? Jakobus sagt auch, seht zu, dass ihr nicht einander auffresst. Ne? Ich glaube, Jakobus ist es, oder was, der Petrus? Das ist Petrus. Wenn ihr streitet.
Ja, seht zu, dass ihr nicht einer den anderen...
Ich habe immer gedacht, es ist bildlich gemeint, natürlich nicht Kannibalismus, aber.
Tatsächlich, aber in der Zeit war es doch ein
bisschen so. Gut, in der Belagerung, die hatten ja die Städte eingeschlossen und die haben ja monatelang, jahrelang gedauert, manchmal die Belagerungen. Die haben einfach alles dicht gemacht und haben gewartet, bis die Leute verhungern da drinnen und unter solchen Umständen war es halt dann wirklich wörtlich so. Aber ich denke, es geht hier mehr um die Einstellung. Sie haben kein Mitleid, es kommt ja von ihnen heraus und jeder lebt auf Kosten des anderen. Das ist sehr aktuell heute auch, oder? Ja. Egoismus. Hauptsache mir geht's gut. Ich häuf auf, ich bin Materialist, was immer. Und ich kümmere mich nicht wirklich um den, denen es nicht wirklich gut geht. Die werden vielleicht sogar noch ausgenommen und wir leben auf Kosten derer, die schwächer sind. Manasse den Ephraim und Ephraim den Manasse, also die Stämme auch gegeneinander hier. Und diese miteinander zusammen aber fallen über Juda her. Erinnert euch, das ist ja der historische Kontext gewesen von hier, dass sich der König von Syrien mit dem Nordreich Israel gegen Juda verbündet hat, weil die nicht mitmachen wollten gegen den König von Assur. Bei alledem wendet sich sein Zorn nicht ab und noch ist seine Hand ausgestreckt.
Das ist wieder poetisch, das ist immer so, der ein paar Mal kommt es vor, der Satz.
Genau,
das
ist wie so ein Refrain. Das
heißt, heute sagen. Ausgereckt, heißt hier ausgestreckt oder ausgereckt?
Ausgestreckt steht ausgereckt bei mir. Ist dasselbe. Also wenn die Hand ausgestreckt ist, ist das nicht,
bleibt so.
Nicht zur Versöhnung, sondern zum Gericht. Ne? Die Hand gegen sie ausgestreckt. Hand mit der Waffe in der Hand. Das ist so das Bild. Kapitel 10, Vers 1. Wehe denen, die Ordnungen des Unheils anordnen und den Schreibern, die Mühsal schreiben und die geringen, von ihrem Rechtsanspruch zu verdrängen und den Elenden meines Volkes ihr Recht zu rauben, damit die Witwen ihr Plündergut werden und sie die Weisen plündern. Also auch hier wieder Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit. Hier, sie haben den König, den weisen König, den wunderbaren Ratgeber, den Fürst des Friedens, den gerechten Herrscher. Hier sein Königreich ist zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit, steht im Vers 6. Den haben sie abgewiesen und was ist das Resultat davon? Ungerechtigkeit in ihren Beziehungen untereinander, aber auch national. Nationen, die nicht auf Gott hören. Und die Oberschicht hat die Unterschicht ausgebeutet. Also die Geringen wurden aus dem Rechtsanspruch verdrängt, steht hier. Richter waren bestechlich, der Wohlhabende, der sich einen guten Anwalt leisten konnte, der hat das für ihn hingedreht und der Arme, das sind ja fast so sehr moderne Verhältnisse. Ich denke da fast an Amerika, na, wo oft der Ausgang eines Prozesses, nicht nur in Amerika, bei uns sicher auch, hängt davon ab, wie viel Geld man hat und welchen Anwalt man sich leisten kann. Und wer nicht mitspielen kann in der Liga, der schaut halt durch die Finger. Und das war Gott immer ein Dorn im Auge, wenn die Schwachen und die Armen unterdrückt worden sind oder ausgenutzt worden sind. Das ist auch was. Gott hasst Ungerechtigkeit und Unbarmherzigkeit. Ist gegen seinen Charakter. Er ist barmherzig und gerecht. Und was wollt ihr tun am Tag der Heimsuchung und beim Sturm, der von weit her kommt? Zu wem wollt ihr fliehen um Hilfe und wo euren Reichtum lassen? Haben versucht, durch Ungerechtigkeit ihren Reichtum zu vermehren. Na, ein bisschen linke gedreht, ein bisschen bestechen hier, dass wir den Auftrag bekommen. Sehr modern. Aber dann, wenn Gottes Gericht kommt, zu wem wollt ihr fliehen? Um Hilfe. Und was macht ihr dann mit eurem Reichtum? Was nützt euch das alles? Egal, ob du 3 Häuser hast oder 5, wenn die Feinde alles platt machen, egal wie viele Autos du daheim stehen hast. Beugt man sich nicht unter Gefangenen, so muss man unter Erschlagene fallen. Also das ist die Alternative. Entweder ihr werdet gefangen oder ihr werdet umgebracht durch eure Feinde. Bei alledem wendet sich sein Zorn nicht ab, noch ist seine Hand ausgestreckt. Gottes Gericht über sein Volk. Aber wie gesagt, Gott ist gerecht. Und Gott ist unparteiisch in dem Sinn. Und jetzt kommt ein Weheruf über Assur, über das Volk, das er gebrauchen wird, um Israel zu richten, die von ihm abgefallen sind zum Großteil. Gott lässt die auch nicht außen vor. Und er sagt hier im Vers 5, wehe Assur, Rute meines Zorns. Also er war so in diesem Bild gesprochen, der Kochlöffel, würde man heute sagen, den Gott benutzt hat, um den Hintern zu versohlen, um zu züchtigen. Wehe Assur, Rute meines Zorns und der Stock meines Zorns, in ihrer Hand ist er. Gegen eine gottlose Nation sende ich ihn hin, und gegen das Volk meines Grimms entbiete ich ihn, Raub zu rauben und Beute zu erbeuten und es zertreten zu lassen wie Straßenkot. Also Gott hat die Assyrer als Werkzeug verwendet, um Israel zu züchtigen. Vers 7, haben wir dasselbe Problem. Er aber meint es nicht so und sein Herz denkt nicht so, sondern zu verheeren hat er im Sinn und nicht wenige Nationen auszurotten. Also die waren grausam, die wollten nicht nur züchtigen, sondern die wollten ausrotten. Die haben gesagt, gesehen, okay, die Israeliten sind unsere Feinde, die machen wir platt, keine Barmherzigkeit. Denn er sagt, sind meine Obersten nicht allesamt Könige? Ist Kalne nicht wie Karkemisch, Hamad nicht wie Abad, Samaria nicht wie Damaskus, wie meine Hand die Königreiche der Götzen erreicht hat und ihre geschnitzten Bilder waren mehr als die von Jerusalem und von Samaria, werde ich nicht, wie ich Samaria und seine Götzen getan habe, ebenso Jerusalem und seinen Götzen tun. Also Überheblichkeit. Es ist kein Unterschied zwischen dem Gott Israels und diesen Götzen all dieser anderen Völker, die wir erobert haben. Verrückt eigentlich. Sie sind das Werkzeug in der Hand Gottes. Denkt von mir aus an ein Skalpell in der Hand eines Chirurgen. Und am Ende sagt das Skalpell, ich habe das getan. Ich habe die OP ausgeführt und dieser Chirurg ist nichts anderes als, was weiß ich, irgendwie diese anderen selbstgeschnitzten Holzmesser oder was da sonst noch rumliegt, ne? Also absolute Überheblichkeit. Menschen fallen oft da rein, also vor allem, wenn sie was Gutes schaffen. Für das Schlechte ist dann oft doch Gott verantwortlich, dass die Leute sagen, warum lässt Gott das zu? Seit wann folgst du Gott nach? Ich habe gedacht, du bist Atheist. Wenn es gut geht, sagen sie, ich habe das geschaffen, ich brauche Gott nicht, hey, ich habe meine Fähigkeiten und ich kann arbeiten und ich habe meine Beziehungen und das ist ein absoluter Hochmut. Und das sehen wir hier in den Assyrern, den Leitern von Assur. Sie erkennen nicht, dass sie nur ein Werkzeug sind in Gottes Hand. Und das ist so wichtig für uns, dass wir nicht hochmütig werden, wenn Gott zu uns zu irgendetwas gebraucht. Wenn er irgendetwas tut, dann ist es ein Segen, dann ist es ein Wunder. Dass Gott mich gebraucht, das ist absolute Gnade. Das hat nichts mit mir zu tun oder weil ich so toll bin oder ich so groß bin. Sondern es ist seine Gnade, er will uns als Werkzeuge gebrauchen. In der Gemeinde in Costa Mesa von Chuck Smith, der jetzt vor kurzem verstorben ist, der hatte viele Jahre lang einen Assistenzpastor und der war früher so ein, wie sagt man, so ein Spieß bei Bundeswehr, ne, bei der Bundeswehr, also so ein, und der war sehr, der hat so die ganzen anderen, haben ja viele Pastoren da, der hat die jetzt so alle hier
gedrillt.
Genau, gedrillt, hier richtig bei der Stange gehalten. Und so eine Standardantwort von ihm war, wenn jetzt irgend so ein jüngerer Pastor zu ihm gekommen ist und der ist vielleicht rausgegangen, hat eine neue Gemeinde gegründet und so gefragt, ja, und wie geht's? Und dann fangen die so an zu jammern und so, naja, wir sind so klein und ich habe so 10 Leute in meinem Bibelkreis und meinem Gemeindegründungsprojekt und so. Und dann hat er immer so gesagt, was? 10 Leute hören dir zu? Also hat es genau umgedreht. Also dieses, wenn Leute so zu ihm gekommen sind, naja, es läuft so schlecht, eigentlich habe ich was Besseres verdient, so in die Richtung, ich bin noch der Macher, ne? So ein bisschen Vertreter, stolz eigentlich. Ne? Und er hat das immer genauso den Finger an den wunden Punkt gelegt und hat gesagt, was? Es ist ein Wunder, wenn Gott dich überhaupt gebraucht. Ist ja nicht so, dass Gott auf uns wartet und sagt, hey, endlich bist du da, Jochen, oder endlich bist du da, Günther, dass ich was tun kann in dieser Welt. Er könnte alles selber tun, er hätte Engel, er hat ganz andere Kaliber zur Verfügung. Er braucht uns nicht in dem Sinn, er liebt uns. Und deswegen möchte er uns als Mitarbeiter gebrauchen, als Werkzeuge gebrauchen, dass wir gesegnet werden, weil wir von ihm gebraucht werden. Aber wenn er was Gutes tut durch uns, wollen wir nicht hochmütig werden wie diese Assyrer und sagen, es sind ja wir, weil wir so toll sind. Nee, es ist seine Gnade, weil er uns lieb hat. Immer schön am Boden bleiben, immer schön demütig bleiben. Wie gesagt, dem Hochmütigen widersteht Gott, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und daraus wollen wir nicht rausfallen, aus dieser Haltung. Ich glaube, das ist die Nummer 1 Versuchung. Und ich glaube, dass Erfolg viel gefährlicher ist für uns geistlich gesehen, als wenn es schwierig ist und wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir es uns erhoffen. Auch Reichtum, ne? Jesus hat gesagt, leichter ein Kamel durch Nadelöhr zu gehen, als dass ein Reicher ins Himmelreich kommt. Es ist immer ein Wunder Gottes. Die Jünger haben gesagt, ach, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Na, bei Menschen ist es nicht möglich, aber bei Gott ist es möglich. Aber Geld ist Macht und es kann sehr leicht zu Hochmut verleiten. Oder wenn wir super begabt sind oder super viele Ressourcen haben. Und deswegen immer schön am Boden bleiben. Wenn Gott was Großartiges durch dich tut, dann preis dem Herrn. Und nicht dir und nicht mir. Vers 12, aber es wird geschehen, wenn der Herr sein ganzes Werk am Berg Zion und an Jerusalem vollendet hat. Hier haben wir wieder ein Bild, hier das Volk als Berg und Berg Zion als Symbol für Jerusalem, ist ja Synonym für das Volk. Also wenn er sein Volk gezüchtigt hat und wenn er Assur gebraucht hat, obwohl Zion und Jerusalem ja von den Babyloniern gezüchtigt wurden, aber danach eben auch durch die Babylonier wurden die Assyrer gerichtet. Er hat nämlich mit den Assyrern genau dasselbe getan wie mit Israel und hat wieder ein anderes Volk benutzt, um sie zu richten. Also geschichtlich ist das durch die Babylonier geschehen. Gott ist der Herr der Geschichte. Also wenn Gott sein Volk gezüchtigt hat, dann wird er die Frucht des überheblichen Herzens des Königs von Assur heimsuchen und den hochmütigen Stolz seiner Augen. Das war das Problem. Das war ein arroganter, hochmütiger Kerl. Denn er hat gesagt, durch die Kraft meiner Hand habe ich es getan und durch meine Weisheit, denn ich bin verständig. Uiuiui. Wann immer das irgendwer sagt, wissen wir schon, da ist ein riesengeistliches Problem. Und schau, wie oft da ich steht. Und ich beseitige die Grenzen der Völker. Ich bin der stärkste Mann der Welt, der mächtigste Mann der Welt. Ich verrück die Grenzen und plündere ihre Schätze und stoße die Bewohner hinab wie ein Starker. Meine Hand hat den Reichtum der Völker erreicht wie ein Nest. Und wie man verlassene Eier zusammenrafft, so habe ich die ganze Erde zusammengerafft. Da war keiner, der mit den Flügeln schlug oder den Schnabel aufriss und piepste. Also Bildsprache, Bild von einem, der Vogel die Eier aus dem Nest raubt. So bin ich gewesen, sagt er. Meine Hand, ich. Stinkt schon, wenn man das nur lesen, ne? Vers 15. Die Antwort: Rühmt sich die Axt gegen den, der damit haut? Das Werkzeug gegen den, der es benutzt? Oder brüstet sich die Säge gegen den, der sie zieht? Als schwänge ein Stock den, der ihn hochhebt, als ob ein Stab den hochhöbe, der kein Holz ist? Darum wird der Herr Scharen Schwindsucht senden unter seine Fetten. Und unter seiner Herrlichkeit wird ein Brand auflodern wie ein Feuerbrand und das Licht Israels wird zum Feuer werden und sein Heiliger zur Flamme. Die wird seine Dornen und seine Disteln in Brand setzen und verzehren an einem Tag. Also Gott, der Heilige Israels, wird Assur verbrennen wie trockene Disteln, trockenes Unkraut.
Ja. Die Assyrer, haben die Israeliten auch in Gefangenschaft gezogen oder haben die gleich niedergemetzelt?
Naja, beides. Die haben erstmal viel gemetzelt und dann haben sie noch Leute in die Gefangenschaft weggeführt.
Hm? Haben sie noch ein paar mitgenommen.
Ja. Ach, richtig, ins nach Samaria.
Genau. Das ist mich wohl dann gemacht, ja. Samaria, das werden wir noch andere Propheten sehen, die in die Situation sprechen. Aber ja, die haben diese 10 Nordstämme haben sie in Gefangenschaft geführt und haben dann andere Völker da angesiedelt. Da ist dann das Volk der Samariter entstanden, so ein Mischvolk. Und auch die Israeliten aus dem Nordreich sind vermischt worden dann mit den Völkern, wohin sie verschleppt wurden. Also die sind de facto auch nie mehr wieder zurückgekehrt. Ne? Es sind vorher, lesen wir in den Geschichtsbüchern, vorher sind vor allem von den Leviten, die genug hatten von dem Götzendienst im Nordreich, sind viele einige ins Südreich geflohen, aber das war alles schon davor. Aber von denen, die gefangen weggeführt wurden, da ist eigentlich niemand zurückgekehrt in dem Sinn. Also, ich weiß nicht, ob heute noch irgendwer aufstehen kann und sagen kann, ich bin ein Nachkomme von diesen 10 Stämmen. Ich weiß nicht, das hat sich vermischt, also zumindest ein reinrassig gibt es heute eigentlich nicht mehr. Den reinrassigen Juden. Also in dem Sinn von Nachkommen Abraham, von natürlich jüdischen Religion. Es gibt auch Konvertiten, die dann da Juden geworden sind. Aber Rasse hat bei Gott ihnen nie wirklich viel gezählt. Wo haben wir stehen geblieben?
15, 16, 17, 18, 18.
Genau, und man wird die Herrlichkeit seines Waldes und seines Fruchtgartens von der Seele bis zum Fleisch vernichten und es wird sein, wie wenn ein Kranker dahin sieht. Also alles sehr starke Gerichtsworte, Bilder. Ich glaube, muss man nicht viel dazu sagen. Die Nation ist krank. Dann wird der Rest der Bäume seines Waldes zu zählen sein. Ein Junge kann sie aufschreiben. Also von euch wird so ein kleiner Überrest überbleiben, dass ein kleiner Junge das zählen kann. Okay, Gerichtswort. Es kommt wieder dieses Fenster. Immer so dieses Wechselspiel zwischen Gericht und Hoffnung, Errettung. Spricht er wieder über Israel. An jenem Tag wird es geschehen, da wird der Überrest Israels und was vom Haus Jakob entkommen ist, sich nicht mehr länger auf den stützen, der es schlägt, sondern es wird sich auf den Herrn, den Heiligen Israels stützen, in Treue. Also sie werden zu Gott zurückkehren, nicht mehr sich auf andere Nationen stützen, die Ägypter oder der König von Juda hat ja die Assyrer zur Hilfe gerufen gegen Israel und Syrien. Sie werden sich auf den Herrn stützen, dieser Überrest. Vers 21, ein Überrest wird umkehren, ein Überrest Jakobs zu dem starken Gott. Wie verrückt es ist, wenn wir hier diese Verse gelesen haben, diesen wunderbaren Ratgeber, starker Gott, Fürst des Friedens. Wie dumm, dass sie überhaupt weggelaufen sind von ihm. Ne?
Warum da immer ein Überrest? Und die meisten haben es nicht erkannt.
Ein Überrest wird umkehren, ein Überrest Jakobs zu dem starken Gott. Denn wenn auch dein Volk Israel wie der Sand des Meeres wäre, nur ein Überrest davon wird umkehren. Vernichtung ist beschlossen, ein Herr flutet mit Gerechtigkeit. Es ist gerechtes Gericht, denn der Herr der Herrscher vollzieht fest beschlossene Vernichtung inmitten der ganzen Erde. Also ein Überrest. Das ist ein Thema, was sich durchzieht, auch durchs Neue Testament. Ist interessant, dieser Vers hier, Vers 22, 23, wird im Römerbrief Kapitel 9 zitiert. Also wenn ihr mitlesen wollt, ich lese euch mal Kapitel 9, Abvers 23. Da spricht er davon, dass der Herr den Reichtum seiner Herrlichkeit seinen aus Gnade Auserwählten zu erkennen geben wird. Vers 24, nämlich an uns, die er auch berufen hat, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Nationen. Wie er auch in Hosea gesagt hat, ich werde nicht mein Volk nennen und nicht meine Geliebte Geliebte. Hosea 2 ist es. Und es wird geschehen an dem Ort, da zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, dort werden sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Hosea 2. Also spricht hier über die Heiden, dass Gott die Gläubigen aus den Heiden auch in sein Volk einpflanzen wird. Das Bild haben wir dann später in Römer 11. Vers 27, Römer 9, heißt es, Jesaja aber ruft über Israel, wäre die Zahl der Söhne Israels wie der Sand des Meeres, nur der Rest wird gerettet werden, also der Überrest, denn indem er das Wort vollendete und abkürzt, wird der Herr es auf der Erde ausführen. Zitat von diesen Versen. Und wie Jesaja vorher gesagt hat, hat man im Kapitel 1 gesehen, wenn nicht der Herr Zebaot uns Nachkommenschaft übrig gelassen hätte, so wären wir wie Sodom geworden und Gomorra gleich geworden. Und er deutet das jetzt geistig so, was sollen wir nun sagen? Dass die Nationen, die nicht nach Gerechtigkeit streben, Gerechtigkeit erlangt haben, eine Gerechtigkeit, die aber aus Glauben ist. Also die Heiden sind gerettet durch Glauben an Jesus Christus, nicht weil sie irgendein Gesetz halten. Israel aber, das nach einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebte, ist nicht zum Gesetz gelangt. Versucht durch das Halten des Gesetzes gerecht zu werden, hat nicht funktioniert. Warum? Weil es nicht aus Glauben, sondern aus Werken geschah. Die wollten sich selbst retten, indem sie gute religiöse Werke tun, indem sie die Gebote halten und so weiter und so fort. Aber es geschieht aus Glauben. Wie geschrieben steht, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes, einen Fels des Ärgernisses und wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Das werden wir in Jesaja 28 sehen. Auch in Römer 11 ist diese Rede von dem Rest. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Rest nach der Auswahl der Gnade entstanden. Also es ist Gnade. Wir sind gerettet durch Glauben aus Gnade, nicht aus eigenen Werken, nicht aus eigenem Tun, weil wir in die Kirche gehen oder jeden Tag eine gute Tat oder religiös sind oder sonst irgendwas. Wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt, aber die Auswahl hat es erlangt. Also der Überrest, es ist immer dieser Überrest, der Gott treu ist, der Gott glaubt und vertraut.
Das ist eigentlich dasselbe aus den Heiden oder aus den Nationen, ist es ja auch eigentlich ein Überrest. Es sind ja nicht alle Menschen, die zum Glauben kommen. Also jetzt, wenn es geöffnet wird über Israel hinaus, wir haben ja dadurch diese Chance, dass jetzt alle Zugang haben, nicht nur das Volk Israel, aber auch aus den Nationen, ist es dann auch wieder ein Überrest im Grunde.
Ja, im Grunde die
global gesehen.
Im Grunde die glauben.
Ja, und es ist ja immer ein Überrest.
Das sehen wir in Römer 11, ne?
Ja.
Da haben wir ja diese Wurzel Israel und die Ungläubigen, nationales Israel jetzt, die Ungläubigen von ihrer Nation her, Israeliten, die werden ausgerissen.
Ja. Und dafür?
Die sind nicht mehr Teil von Gottes Volk sozusagen, das zählt nicht. Und dafür werden die, also da gibt es der gläubige Überrest aus Israel und da werden die gläubigen Heiden werden damit eingepflanzt.
Genau.
Also eigentlich
ist ein Ölbaum.
Eigentlich werden die Teil, wir werden Teil von Israel, sage ich mal, in dem Sinn. Wir werden eingepflanzt in dieses geistliche Israel, das die Verheißungen hat. Ich habe mir das für später eigentlich auch noch eine Parallelstelle aufgeschrieben. An Epheser 2 sagt Paulus oder Gott durch Paulus den Heiden, die Gemeinde in Ephesus war ja vor allem eine heidische Gemeinde, sagt er, als ihr ohne Christus wart, wart ihr ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdliche hinsichtlich der Bündnisse der Verheißungen. Und ihr hattet keine Hoffnung und ihr wart ohne Gott in dieser Welt. Also ohne Christus wart ihr ausgeschlossen von Israel, von den Verheißungen Gottes. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Und das ist diese Stelle, wo er sagt, er ist unser Friede. Er hat aus den beiden eins gemacht, also Juden und Heiden, die Gläubigen von beiden, eben der Überrest, wenn du so sagen willst, aus beiden hat er zu einem gemacht. Die Zwischenwand der Umzäunung hat er abgerissen, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, also er hat gerettet durch Gesetz, um die zwei Friedenstifter in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. Also werden zu einem neuen Menschen, einem neuen Leib, dem Leib Christi. Aber es ist der Überrest, der gläubige Überrest. Ja, das Merkmal ist Glauben.
Ist ja, dass der Überrest größer wird. Dass es ein größerer Überrest wird.
Ja.
Unsere Sicht.
Genau, wir wollen möglichst viele aus den Juden und aus den Heiden erreichen für Jesus. Und das ist auch unser Auftrag in der Welt. Das ist zumindest meine Meinung. Es gibt ja da verschiedene Ansichten. Ich glaube persönlich nicht, dass unser Auftrag ist, möglichst viele Juden von Russland nach Israel zurückzuführen, sondern wir wollen sie für Jesus erreichen. Und wo die dann wohnen, da oder da, ist eigentlich relativ zweitrangig, sage ich mal geistlich gesehen. Wichtig ist, dass sie zu Jesus finden. Also, an jedem Tag wird es geschehen, da wird der Überrest Israels und was vom Haus Jakobs entkommen ist, sich nicht mehr länger auf den stützen, der es schlägt, sondern es wird sich auf den Herrn der Heiligen Israel stützen. Ein Überrest wird umkehren, ein Überrest Jakobs zu einem starken Gott. Denn wenn auch dein Volk Israel wie der Sand des Meeres wäre, nur ein Überrest wird davon umkehren, hat man schon gelesen eigentlich. Und dann dieses Gerichtswort, der Herr vollzieht das Gericht über Assur. Und dann Vers 24. Darum, so spricht der Herr der Herrscharen, fürchte dich nicht, mein Volk, das in Zion wohnt, vor Assur, der dich mit dem Stock schlägt und seinen Stab gegen dich erhebt, in der Art Ägyptens. Denn nur noch eine ganz kurze Weile, dann wird der Krim zu Ende sein, und mein Zorn richtet sich auf ihre Vernichtung. Und der Herr der Herrscharen wird über ihn die Geißel schwingen, wie bei der Niederlage Midians am Felsen Oreb, und seinen Stab über das Meer, und er wird ihn erheben in der Art Ägyptens. Also Midian ist die Geschichte von Gideon. Und den Stab erheben über Ägypten erinnert uns natürlich an Mose und die Plagen, die Gott über Ägypten gebracht hat. Also Gott ist ein Retter für die Seinen. Er rettet sein Volk aus der Bedrängnis, und das gilt auch für uns. Wenn wir in Not sind, wenn wir geistlich angegriffen sind, dann dürfen wir zu ihm laufen, zu dem starken Gott, zu dem wunderbaren Ratgeber, zu dem Fürst des Friedens, der auf dem Thron sitzt. An jenem Tag wird es geschehen, da weicht seine Last von deiner Schulter und sein Joch wird von deinem Hals weggerissen und vernichtet wird das Joch vor dem Fett. Vers 28. Jetzt spricht er wieder zu Israel über die Assyrer. Er kommt auf Aja zu, zieht durch Migron, in Michmas lässt er seinen Tross. Sie ziehen durch die Schlucht, Geba sei unser Nachtquartier. Rama bebt, Gibea Sauls flieht, schreie Gellen, Tochter Gallims, horche auf, Laiesha, elendes Anatot, Madmena eilt davon, die Bewohner von Gebim bringen sich in Sicherheit, noch heute macht er Halt in Nob, er schwingt seine Hand gegen den Berg der Tochter Zion, den Hügel Jerusalems. Also was hier beschrieben wird, ist die Route praktisch von den assyrischen Armeen Richtung Süden gegen Israel und auch gegen Juda. Und ihr wisst, Gott hat dann gerettet und hat, als der König Hiskia auch sich auf Gott verlassen hat, statt auf andere Nationen, hat der Engel des Herrn sie gerettet. Und zu der Geschichte kommen wir noch, wo ein Engel dann 185.000 waren es, glaube ich.
185.000 in einer Nacht.
Von den Assyrern platt gemacht hat. Aber das ist, was hier beschrieben wird, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Einfach diese Route der assyrischen Armeen, die gegen Israel und Juda kommen.
Zu Madmena, Laiesha und so weiter.
Das sind alle Städte.
Ach so. Sind das so assyrische Städte?
Das sind hier Gibeah Sauls, das sind auch Rama, steht in Israel. Aber sie kommen praktisch immer weiter an Jerusalem heran. Zuletzt schwingt er seine Hand gegen den Berg der Tochter Zion, den Hügel Jerusalems. Siehe, der Herr Scharen haut mit Schreckensgewalt die Äste herunter und die Hochgewachsenen werden gefällt und die Emporragenden werden niedersinken und er schlägt das Dickicht des Waldes mit dem Eisen nieder und der Libanon fällt durch einen mächtigen, unserem mächtigen Gott oder einen herrlichen, kann man auch übersetzen. Also wir haben hier eine Illustration wirklich in der Geschichte Israels und Assurs von dem geistigen Prinzip, dass Gott dem Hochmütigen widersteht und dem Demütigen Gnade gibt. Und ich denke, das ist so die Hauptanwendung für uns geistlich gesehen. Und auch nicht selbstgenügsam zu sein, sondern wirklich abhängig von ihm. Ohne mich könnt ihr nichts tun, hat Jesus gesagt. Aber alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Philipper 4, Vers 13. Und ich meine, das ist das Wunderbare, dass unser Gott der Herr ist. Und ein wunderbarer Ratgeber und ein starker Gott und ein Vater für uns und ein Friedenfürst. Und deswegen wollen wir an ihm dranbleiben und uns von ihm beherrschen lassen und von ihm gebrauchen lassen. Und immer schön am Boden bleiben. Nicht überheblich werden. Das ist ganz, ganz wichtig für uns, weil das bringt uns geistlich um. Und macht uns auch unfruchtbar und unbrauchbar eigentlich. Es gibt nichts Schlimmeres als einen geistlichen Leiter oder jemanden, den Gott geistlich gebraucht hat, zu sehen, der hochmütig ist. Das ist sowas von abstoßend oder da sagt sogar die Welt, boah, ja, ja, Christen sei das Letzte. Ne? Ja. Ich wollte Kapitel 11 machen, aber da ist so viel drin, das heben wir uns für nächstes Mal auf. Da haben wir wieder das Fenster in das Zeitalter des Messias, eine ganz spannende und tiefe Stelle auch. Da können wir wahrscheinlich den ganzen Abend drüber machen.